ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Menschen, die etablierten Medienangebote besonders vertrauen, also die sogenannten Überzeugten, informieren sich gezielt, insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch bei den Tageszeitungen. Wohingegen diejenigen, die eher ablehnend den etablierten Medien gegenüberstehen, wenig überraschend, vor allem Videoplattformen, Messenger-Dienste und auch sogenannte alternative Medien nutzen, wenn sie sich informieren möchten. Das geht Hand in Hand, wenn auch nicht eins zu eins, aber Hand in Hand mit der Frage nach dem Vertrauen in die Informationsquellen.
Dr. Eva Flecken war das, Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Und letztere haben das Forsa-Institut beauftragt mit einer Studie Infomonitor 2025, wie sich Deutschland informiert, Quellen, Nutzungstrends, Vertrauen und politische Präferenzen. Sie hörten gerade eine These daraus, aber dazu gleich mehr. Außerdem in der Medienmagazin-Ausgabe vom 8. Februar 2025 digital. Vertikaler Regionaljournalismus geht auf und Radio. Weltradiotag zum Klimawandel. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und damit jetzt zur aktuellen Studie der Medienanstalten Infomonitor 2025, wie sich Deutschland informiert, Quellen, Nutzungstrends, Vertrauen und politische Präferenzen. Ich fragte Dr. Peter Matuschek, einen der drei Geschäftsführer vom unabhängigen privaten Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa, in einem Schaltgespräch vor der Sendung zunächst, welches Ziel denn die Untersuchung hatte und wie man methodisch vorgegangen sei.
Unser Ziel im Rahmen des aktuellen Infomonitors war es, insbesondere herauszufinden, wie sich die Bevölkerung zum aktuellen Zeitgeschehen informiert, wie interessiert sie daran ist, über welche Informationsangebote sie etwas über das Zeitgeschehen erfährt, wie glaubwürdig verschiedene Informationsangebote wahrgenommen werden und vor allen Dingen auch, wie die sozialen Medien und die Streamingdienste wahrgenommen und bewertet werden. Und um das herauszufinden, haben wir eine relativ große Stichprobe befragt der Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland, 3500 Personen, und dann auch nochmal in einer zweiten Befragung vertieft nachgefragt, was uns bei einigen Themenbereichen noch besonders aufgefallen ist.
Sie haben, das ist, sagen wir mal, dann doch eher ungewöhnlich, auch politische Präferenzen abgefragt in einem Zusammenhang mit dem Mediennutzungsverhalten von über 14-jährigen deutschsprachigen Menschen. Was genau haben Sie denn nun beobachtet?
Es ist in der Tat eine Sache, die eigentlich relativ selten passiert, dass man eben auch mal Mediennutzungsverhalten, Mediennutzung generell auch mit politischen Einstellungen in Zusammenhang bringt. Was wir gesehen haben, ist, dass insbesondere die Anhänger der etablierten Parteien, der politischen Mitte, also von Union, SPD, Grünen, sich deutlich häufiger zum Zeitgeschehen über die eher klassischen Angebote informieren, der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, der Radiosender, auch der Tageszeitung. Und diejenigen, die zur AfD neigen, sich vor allen Dingen über soziale Medien, Suchmaschinen, Messenger-Dienste oder sogenannte alternative Medien informieren.
Sehen Sie denn zwischen politischer Einstellung und Mediennutzung einen kausalen Zusammenhang oder ist das eher nur eine Koinzidenz, also eine Parallelität, die jetzt nicht miteinander in Verbindung zu bringen ist?
Also es gibt insofern einen deutlichen Zusammenhang, den wir sehen können, dass Personen, die den politischen Institutionen misstrauen, auch mit dem demokratischen System insgesamt hadern, auch das geringste Vertrauen in die klassischen Medien haben und diese viel seltener nutzen als diejenigen, die auch in die Politik ein höheres Vertrauen haben. Also das sehen wir doch relativ deutlich und da gibt es sicherlich eine Wechselbeziehung zwischen beiden Sphären, wenn Sie so wollen.
Sie haben festgestellt, dass es ein größeres Vertrauen gibt bei den etablierten Medien, also eine Mehrheit, ich zitiere mal, sieht ihre Informationsbedürfnisse von den etablierten Medien ausreichend aufgegriffen. Demgegenüber erachtet ein Drittel die persönlich als relevant eingestuften Themen als unzureichend abgebildet. Kann das auch heißen, dass ARD und ZDF in ihren Programmen eine politische Schlagseite in Richtung Grün haben? Denn dort ist der Ausschlag am größten in der Art der Ansprache, Haltung, Kommentierung?
Das wird ja in der Tat häufig thematisiert, auch in vielen Diskussionen. Das haben wir so, was die Inhalte angeht, der öffentlich-rechtlichen Sender in unserer Studie nicht untersucht, muss man sagen. Es fällt allerdings schon auf, dass diejenigen, die den Grünen oder der SPD auch zuneigen, sich in der Berichterstattung der etablierten Medien noch am häufigsten wiederfinden. Also das ist doch ein relativ klarer Befund, den wir gesehen haben.
Könnte es also sein, wenn ARD und ZDF sich mehr um die Belange derjenigen kümmern, die im äußeren rechten Rand ihre politische Haltung verorten, dass sich da auch dann etwas verschiebt in der Nutzung der etablierten Medien? Oder glauben Sie oder sehen Sie, dass das schon eine Gruppe von Menschen ist, die nicht mehr rückholbar ist, weil sie, und da kommen wir dann schon zur nächsten Frage, sich mehr in alternativen oder sozialen Medien aufhält?
Es ist in der Tat so, dass diejenigen, die, und das ist eine relativ kleine Gruppe in der Bevölkerung insgesamt, die sozusagen die etablierten Medien generell ablehnt, die, nun, das sind überwiegend Menschen, die auch sozusagen das System der Demokratie generell in Frage stellen und wiederum häufig Menschen, die der AfD zuneigen, dass die vermutlich sehr, sehr schwer für die etablierten Medien noch erreichbar sein wird. Der Unmut, den wir teilweise sehen, oder die Kritik betrifft aber auch eine breitere Schichten innerhalb der politischen und gesellschaftlichen Mitte. Und da kann es durchaus sein, dass die sich schlicht nicht wiederfinden in vielen Themen, über die berichtet wird. Wir sehen das auch in unseren aktuellen Umfragen, in unserem Themenradar, wenn wir fragen, welche Themen interessieren denn die Menschen. Und wenn ich mir dann anschaue, über welche Themen in den Medien berichtet wird an erster Stelle, dann fällt das doch relativ weit auseinander. Aber ich denke, die Menschen, die sich wirklich am äußersten rechten Rand bewegen, wird man vermutlich schwer für die etablierten Medien wiedergewinnen können.
Welche Rolle spielen denn die sozialen Netzwerke überhaupt? Sie haben ja festgestellt, dass, ich zitiere nochmal, gut 4 von 10 Befragten angegeben haben, dass sich ihr Informationsnutzungsverhalten in den letzten 5 Jahren verändert hat. Spontan wird vor allem eine vermehrte Nutzung des Internets und digitaler Medien angeführt. Also 4 von 10 Befragten, das ist ja dann doch schon, ich sag mal, eine Größe, mit der man rechnen sollte, auch als Macher etablierter Medien.
Das ist ganz klar zu erkennen, wobei man sehen muss, dass unsere Studie ja das Ziel hatte, zu schauen, über welche Absender, welche Angebote man sich informiert, und zwar crossmedial. Also wenn man gefragt hat, öffentlich-rechtliche Fernsehsender, dann kann das sowohl analog als auch über die Tagesschau-App oder anderweitig passieren. Was die sozialen Netzwerke angeht, so sind die mittlerweile für die Hälfte der Bevölkerung eine Quelle, über die sie Informationen zum aktuellen Zeitgeschehen wahrnehmen. Die Jüngeren deutlich häufiger als die Älteren. Allerdings sind die sozialen Netzwerke nur für weniger als 1/5 eine Quelle, in der sie gezielt nach Informationen zum Zeitgeschehen suchen. Und das dürfte vor allen Dingen daran liegen, dass das Vertrauen in die sozialen Medien extrem gering ist. Also insgesamt vertrauen nur 10% diesen Medien und halten sie für eine glaubwürdige Quelle.
Was sagt nun die Studie aus über die, die Nachrichten nicht mehr einschalten? Dazu gleich nach diesem Oldie hier.
Wenn's draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir.
Ah, ja, Sie haben ihn erkannt, Manfred Krug. Er wäre heute 88 Jahre alt geworden. Und das war der Vorbote auf den Frühling. Zurück zum Infomonitor 2025 Teil 2. Was ließ sich von den Forsa-Forschern beobachten zum Thema Nachrichtenvermeidung? Also das gezielte Nichtnutzen von Informationsangeboten. Forsa-Geschäftsführer Dr. Peter Matuschek.
Das ist in der Tat so, dass uns 1/4 der Befragten berichtet hat, dass sie in letzter Zeit auch einmal bewusst Nachrichten vermieden haben. Also nicht komplett, aber zumindest, dass es vorgekommen ist, dass sie auch mal Nachrichten wirklich vermieden haben, keine Nachrichten wahrnehmen wollten. Und der Hauptgrund war in erster Linie ein, wenn man so will, wahrgenommener Overload an negativen Meldungen und Entwicklungen. Also die Kriege, der Ukraine-Krieg, die negativen politischen Entwicklungen, die schlechte wirtschaftliche Lage und so weiter. Das ist wirklich der überwiegende Hauptgrund, warum uns von denjenigen, die uns gesagt haben, dass sie letzter Zeit auch mal Nachrichten vermeiden.
Sie sehen auch geografische Unterschiede, also speziell Ost- und West-Mediennutzung. Können Sie die kurz ausführen und auch die Ursache beschreiben, die sich vielleicht aus Ihrem Datensatz herauslesen lässt?
Diese Unterschiede gibt es. Wir finden etwa bei den Ostdeutschen einen höheren Anteil, die sagen, dass sie sich mit den für sie wichtigen Themen in der Medienberichterstattung, in der etablierten Medien nicht wiederfinden als bei den Westdeutschen. Und auch insgesamt ist das allgemeine Vertrauen in die etablierten Medien in Ostdeutschland geringer als in Westdeutschland. Wobei man auch sagen muss, dass die Unterschiede hier nicht so extrem ausfallen wie die Unterschiede zwischen den politischen Lagern, was das Vertrauen in Medien angeht und was das Informationsverhalten angeht. Aber die Unterschiede gibt es.
Gibt es auch Erkenntnisse darüber, warum das so ist?
Na, wir sehen ja auch bei unseren Erhebungen zu politischen Sachverhalten jede Woche, dass es diese Unterschiede auch in den politischen Einstellungen zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Das liegt einfach natürlich daran, dass es im Osten der Anteil der AfD deutlich höher ist als im Westen. Das heißt, das muss man natürlich auch mal mit berücksichtigen. Aber auch wenn man sozusagen diesen politischen Faktor mal herausnimmt, sehen wir doch in vielen Befragungen, dass sich Ost- und Westdeutsche nach wie vor oder vielleicht sogar zunehmend in bestimmten Einstellungen unterscheiden und da andere Ansichten haben.
Gibt es da auch eine, ich sag mal, valide Vermutung, dass das mit dem Mediennutzungsverhalten zu DDR-Zeiten dann in dem Fall dann auch einen kausalen Zusammenhang gibt, dass man auch schon damals den etablierten Medien mehr misstraut hat und dass sich das über Generationen sozusagen weiter vererbt hat, weiter gegeben wurde von Eltern und von Angehörigen?
Ja, da sprechen Sie eine ganz, ganz grundlegende Frage an, die uns natürlich auch seit Längerem beschäftigt, auch wenn wir uns mit politischen Einstellungen beschäftigen. Das ist natürlich eine Hypothese, dass das sozusagen über Generationen weitergetragen wird. Andererseits sehen wir im politischen Bereich ja auch in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung zunächst noch andere gegenläufige Tendenzen, also auch noch ein höheres Vertrauen etwa in etablierte Parteien, die Westparteien, wenn man so will, was dann aber Ende der 90er, in den 2000er Jahren wieder abgebrochen ist. Also ich glaube, so ganz einfache Kausalitäten oder Erklärungsmuster gibt es da nicht, aber das ist in der Tat eine Frage, die uns generell in vielen Bereichen beschäftigt, wie es zu dieser offenbar ja wieder Verhärtung auch von Unterschieden zwischen Ost und West in vielen Einstellungsfragen kommt.
Haben Sie nur in Anführungszeichen normale Menschen interviewt oder auch Medienmacherinnen und Macher?
Wir haben im Rahmen des Infomonitors auch eine Studie durchgeführt, eine zusätzliche Befragung mit Experteninterviews unter Medienschaffenden, Journalistinnen und Journalisten verschiedenster Gattungen, in der wir vor allen Dingen etwas stärker nochmal beleuchtet haben, wie eigentlich Journalistinnen und Journalisten mit sozialen Medien umgehen, wie sie das in ihren Alltag integrieren und welchen Blick sie darauf haben. Diese Befragung der Medienschaffenden ist insofern interessant, als sie ja einerseits auch mal die Seite der Journalistinnen und Journalisten, die auch Nachrichten produzieren, beleuchtet hat in einem kleineren Umfang und auch gezeigt hat, dass auch bei den Medienschaffenden doch das Vertrauen in die sozialen Medien extrem gering ist. Sie werden auch überhaupt nicht als vertrauenswürdige Quelle wahrgenommen. Es zeigt sich aber andererseits auch, dass man natürlich mit dem Phänomen umgehen muss, dass man natürlich auch offenbar hin und wieder auch mal schaut, was passiert bei Social Media, welche Meinungen werden da vertreten, welche Themen werden da vertreten und insgesamt so das Ergebnis dieser Befragung, der vertieften Befragung von Journalistinnen und Journalisten ist, dass natürlich auch der Aufwand für die Redaktionen deutlich zugenommen hat im Hinblick auf Verifizierung von Meldungen, das Aufspüren von Fake News etc. Also die Medienschaffenden stehen da natürlich bei dem Thema auch vor großen Herausforderungen und das haben die Interviews, die vertiefenden Interviews auch gezeigt.
Nun ist die Studie in Auftrag gegeben worden mit einer gewissen Hoffnung, daraus dann auch Ableitungen ziehen zu können für Medienanstalten, für Medienmacherinnen und Macher, aber vielleicht auch für die, die uns jetzt gerade zuhören. Haben Sie solche Empfehlungen?
Ich glaube, was man aus der Studie schon ableiten kann und dem, was die Menschen uns gesagt haben im Hinblick auf die etablierten Medien, dann ist es vielleicht neben dem Wunsch nach seriösen, verlässlichen, validen Informationen zum aktuellen Zeitgeschehen, was sie von den etablierten Medien erwarten, insbesondere, dass man sich seitens der etablierten Medien doch ein bisschen fernhalten sollte von den sozialen Medien. Denn die sind ja, wie wir gesehen haben, für die große Mehrheit nun überhaupt keine Alternative zu den etablierten Medien. Bei allem Kritik, die es an den etablierten Medien gibt. Denn es ist ja doch auffällig, dass, wenn wir danach gefragt haben vor einigen Wochen, wie groß das Interesse war etwa für das Interview oder dieses Zwiegespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk auf X, dass das doch fast niemanden in der Bevölkerung interessiert hat. Zugleich aber dieses Zwiegespräch, hätte es die Waldbrände in Kalifornien nicht gegeben, die Aufmachermeldung in der Tagesschau gewesen wäre. Es war die zweitwichtigste Meldung. Also da fällt offenbar einiges auseinander und ich glaube, man muss da immer noch mal genauer hinschauen, was da in den sozialen Medien passiert und wie wenig repräsentativ das doch für die Gesamtbevölkerung ist. Und da bestünde, glaube ich, die Gefahr, wenn man da zu sehr als etabliertes Medium schaut, kann man da irgendwelche Trends oder Tendenzen ablesen in diesen Diskussionen, auf diesen Foren, dann läuft man, glaube ich, Gefahr, dass man da auch in den Sog dieses geringen Vertrauens noch weiter hineingerät. Aber ich glaube, im Mittelpunkt steht, und das war ein Befund der Studie, dass doch ein großer Wunsch da ist, dass man sich auch in der Berichterstattung mit den Themen wiederfindet, die einen wirklich umtreiben.
Weil Sie gerade die Tagesschau selbst erwähnten, das ist mir aufgefallen in Ihrem Zahlenmaterial, die wird tatsächlich herausgehoben aus den verschiedenen Nachrichtenmedien. Wie ist das zu erklären? Also da lese ich nichts über die Heute-Sendung oder über die RTL-Nachrichtensendung, sondern explizit Tagesschau. Ist das die Vertrauensmarke Nummer 1 oder wie muss man sich das erklären?
Also die Tagesschau ist in der Tat, wir hatten auch in einer Frage abgefragt, wenn denn ein außergewöhnliches Ereignis passiert, wo würde man sich denn da als erstes informieren? Und bei dieser und auch bei anderen Fragen haben wir doch gesehen, dass die Tagesschau doch eine sehr, sehr herausgehobene Rolle spielt. Das ist in der Tat so.
Und vor allen Dingen in einer von mir gar nicht vermuteten, eher um die 30 und jünger Zielgruppe.
Ja, tatsächlich, wenn wir von der größeren Bedeutung der sozialen Medien bei den Jüngeren sprechen, dann ist das natürlich absolut richtig. Also soziale Medien als Quelle, zumindest als Nebenbei-Quelle für das Zeitgeschehen, ist bei den Jüngeren natürlich viel wichtiger als bei den Älteren. Aber auch bei den Jüngeren sind die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender insgesamt immer noch eine wichtigere oder eine häufiger genutzte Quelle, wenn es um das Zeitgeschehen geht. Das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Es ist nicht so, dass die Jungen nur auf Social Media unterwegs sind und keine anderen Quellen mehr nutzen würden.
Forsa-Geschäftsführer Dr. Peter Matuschek zur Studie Info Monitor 2025 der Medienanstalten. Wie sich Deutschland informiert, Quellen, Nutzungstrends, Vertrauen und politische Präferenzen. Sie finden diese Studie unter die-medienanstalten.de. Wenn Sie die letzte Medienmagazin-Ausgabe vom 1. Februar noch im Ohr haben, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich, dass ein Schaltgespräch technisch leider immer wieder zusammengebrochen ist und ich versprochen habe, es in dieser Sendung nachzuholen, aber aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet. Denn wir konnten nicht rekonstruieren, warum ausgerechnet beim Thema Digitalisierung die technische Verbindung zur Gründerin und Chefredakteurin von Neue Lausitz, Christine Keilholz, nicht geklappt hat. Umso mehr freue ich mich, dass wir mutmaßlich jetzt eine stabile Verbindung haben. Hallo Christine.
Ja, wir haben sie. Hallo Jörg.
Und damit wir den Anschluss finden zur letzten Sendung, will ich kurz zusammenfassen und auch gern zum Nachhören in der ARD Audiothek ermuntern, wie klassische Zeitungsanbieter in Thüringen und Brandenburg die Leserschaft zum Umstieg von Papier auf Displays animieren wollen. In Berlin wird es im Herbst zusätzlich spannend, wenn die Taz nur noch am Wochenende auf Papier erscheint. Christine, dein journalistisches Projekt ist seit 3 Jahren ausschließlich digital erschienen. Hast du dadurch einen Vorteil gegenüber den sogenannten Holzmedien?
Ja, den haben wir auf jeden Fall. Wir machen ein Weekly in Cottbus, also ein wöchentlich erscheinendes E-Mail-Briefing. Wir funktionieren auch über klassische Wege, aber eher über die E-Mail. Und wir brauchen kein Holz, wir brauchen kein Papier. Und damit brauchen wir eben vieles an Struktur auch nicht, was die Zeitungsverlage natürlich einfach brauchen, um ihre Arbeit zu machen.
Und du hast eine Website, neuelausitz.de. Da steht heute nicht nur drauf, aber das ist wahrscheinlich generell euer Motto: Neue Lausitz, das Leitmedium für Deutschlands dynamischste Region. Die Lausitz, das ist ein Teil von Polen, ein Teil von Südbrandenburg und Nordsachsen. Welches Themenspektrum bildest du denn ab in der dynamischen Region?
Ja, das haben wir so gemacht. Wir haben uns so genannt, wir das Leitmedium. Wir haben übrigens auch die Lausitz die dynamischste Region Deutschlands genannt und bisher hat das noch niemand angefochten, also ist es wahrscheinlich so. Ja, und das ist natürlich ein bisschen counterintuitive für alle, die so Journalismus in Deutschland machen, weil man natürlich weit weg ist von den klassischen Zentren, obwohl Berlin jetzt auch nicht so weit ist, Leipzig auch nicht so weit und Dresden auch nicht so weit und irgendwo dazwischen sind wir und bespielen eine Region, die besonders ist. Es ist nämlich die Region des Strukturwandels. Also das heißt die Region, wo Kohleausstieg in Deutschland stattfindet, wo Wirtschaftswandel stattfindet, Industrietransformation stattfindet, das macht diese Region so interessant und für uns war das genau der richtige Ort, um ein Vertical zu gründen.
Ich sag mal ein paar Themen, die bei euch jetzt draufstehen. Kohlegeld für den Profisport, die Wirtschaft im Osten ordnet sich neu und was CDU und SPD mit der Oberlausitz vorhaben. Kannst du ein Projekt vielleicht uns hier mal ein bisschen transparent machen, was dir sehr am Herzen liegt?
Naja, also es sind natürlich in einer ländlichen Region, die Lausitz am Ende ist, sind es Infrastrukturfragen, die sehr wichtig sind. Es sind die Fragen, wie die Industrie von morgen aussieht. Und es sind natürlich auch die Fragen, wie überhaupt der ländliche Raum, wie Regionen, einzelne Regionen punkten können, um sich zukunftsfähig zu halten. Und da ist es einfach wichtig, es ist für alle Regionen wahnsinnig wichtig, da interessant zu sein für junge Leute, die was drauf haben und die was machen wollen. Und das hinzukriegen, das geht nicht ohne starke Medien. Und das ist das, was wir tun wollen. Dort die Botschaft zu setzen, ja, hier finden relevante, wichtige Sachen statt und es lohnt sich, da einzusteigen und da mitmachen zu wollen.
Erzähl mal eine Beispielgeschichte.
Naja, ein Beispiel wäre, es ziehen viele Leute gerade von Berlin raus auf Land. Also wir haben ja gerade diese Woche wieder gesprochen über das Wohnungsproblem in Berlin. Es hat eine große Rolle gespielt. Naja, das Wohnungsproblem von Berlin ist natürlich in gewisser Weise ein Gewinn, ein Plus für die Lausitz. Denn dieses Wohnungsproblem in Berlin hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren viele Berlinerinnen und Berliner weggezogen sind und haben ihr Glück gesucht in Cottbus, im Kreis Spree-Neiße, in Schwarzer Pumpe oder sogar in Görlitz. Und das ist die Ecke, die wir covern. Und wir haben viel mit diesen Leuten zu tun. Und es ist für uns ein großes Thema, wie die da so Fuß fassen und wie sie auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten nutzen, die es dort gibt.
Nun kann ich mir vorstellen, also wer nach Schwarze Pumpe ziehen will, dass er euren Auftritt im Netz oder dann sich vielleicht sogar anmeldet für einen E-Mail-Newsletter, dass er das also auch findet. Ist das jetzt die typische Klientel, die quasi auf Wohnungssuche ist oder wissen wollen, wie sich dort der Arbeitsmarkt entwickelt? Oder wer abonniert euch? Denn es ist ja auch verbunden mit einem kostenpflichtigen Abo letzten Endes.
Nein, also eigentlich ist das gar nicht unsere Klientel gewesen von Anfang an, die wir im Auge hatten. Also wir machen ein Vertical, das hatte ich schon gesagt. Vertical heißt letztlich, wir machen ein hochspezialisiertes journalistisches Angebot, das bestimmte Branchen, bestimmte Berufsgruppen interessiert und für die Leute, die in diesen Branchen, Berufsgruppen arbeiten, einfach wichtig auch ist für die Arbeit, die sie machen. Das ist ein Konzept, das es jetzt so seit 3-4 Jahren auf dem deutschen Markt gibt und das gibt es zu großen Themen, Energie, Klima, Digitalisierung und wir fanden, die Lausitz ist interessant genug, um dieses Konzept zu regionalisieren, was auch wirtschaftlich Möglichkeiten bietet, weil klar, Journalismus ist am Ende ein Geschäft. Es muss sich tragen. Es kann sich auch nicht nur tragen dadurch, dass Stiftungen oder Staat in irgendeiner Form da ihre Geldbörsen auftun, sondern es muss sich dadurch tragen, dass sich Leute finden, die sagen, ja, dieses Produkt ist für mich interessant genug, dass ich das pro Monat, pro Jahr bezahle und dass ich es am besten auch gleich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahle, denn das ist unser Abo-Modell.
Nun kann ich mir aber vorstellen, dass man da nicht freiwillig erstmal auf dich zukommt, sondern dass ihr ein bisschen auch promoten müsst, rumlaufen müsst, um auf euch aufmerksam zu machen? Oder ist das ein Selbstläufer gewesen?
Nein, ein Selbstläufer ist sowas natürlich nicht. Also wir haben eine neue Idee, ein neues Produkt entwickelt und mussten damit natürlich erstmal eine Tippeltappeltour gehen bei vielen Leuten in der Region, um zu sagen, dass wir hier was machen. Denn zunächst mal das Konzept, dass Journalismus überhaupt eine wirtschaftliche Branche ist, das ist für viele noch neu, dass dort auch neue Unternehmen gegründet werden, die neue Produkte rausgeben. Das ist auch für viele Leute noch neu. Man sieht den Journalismus so ein bisschen als etwas, das immer da ist. So, und da gibt es den RBB und dann gibt es die Lausitzer Rundschau und die Sächsische Zeitung. Das ist alles schon immer irgendwie da gewesen, dass daneben auch neue Dinge entstehen. Das ist noch ein relativ neues Konzept. Also da mussten wir schon werben. Und auch, wenn man jetzt losgeht und sagt, wir machen nur digital. Das ist eine Herausforderung, weil für viele Leute gerade so abseits der großen Städte, auch für viele Multiplikatoren in der Politik, ist es immer noch sehr wichtig, ein gedrucktes Produkt zu haben. Ich weiß nicht warum, aber es hat sicherlich zu tun mit dem, was man da halt so gewohnt ist. Also das heißt, an der Stelle mussten wir wirklich ganz klar kommunizieren, wer wir sind, was wir machen, dass es Journalismus ist. Journalismus, also auch nicht Regionalmarketing oder ähnliches, sondern dass wir hier, ja, wir machen eine Berichterstattung, eine kritische, tiefgründige Berichterstattung. Wir nehmen also damit eine Rolle ein, wie sie die Zeitung oder das Rundfunkhaus auch hat, in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Diskurs. Und ja, das, was wir machen, kostet Geld und muss bezahlt werden.
Hat es auch vielleicht was damit zu tun, dass man lieber noch so ein bisschen Papier haben will, mit dem Umstand, den ich letzte Woche eigentlich scherzhaft zum Abbruch unseres Gespräches genannt habe, dass die Digitalisierung im Land Brandenburg und vielleicht auch irgendwie in Nordsachsen noch nicht so vorangeschritten ist, dass man immer einen kontinuierlichen Stream hat oder eine kontinuierliche Zulieferung, obwohl E-Mail-Newsletter, das müsste sich ja langsam durchgesetzt haben. Aber ist das vielleicht noch so ein bisschen die Skepsis, was ich auf Papier habe, habe ich sicher?
Nein, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Also jedenfalls nicht nach dem, was wir so gespiegelt bekommen. Da steckt was anderes dahinter. Gerade für die lokale, regionale Politik, für Leute, die Botschaften senden wollen, raus in den ländlichen Raum, ins Publikum, ist es einfach eine wichtige Frage geworden, wie erreiche ich denn die Leute, die ich erreichen muss? Und wenn man jetzt gerade schaut auf Bürgermeisterinnen oder auf Bundestagsabgeordnete, viele setzen da immer noch auf das gedruckte Produkt, das in jeden Briefkasten fliegt. Und das ist auch ein bisschen das Problem, dass jetzt so die Zeitungsverlage haben, die fliegen eben nicht mehr in jeden Briefkasten und damit erfüllen sie schon eine wichtige Rolle nicht mehr, die ihnen da zugeschrieben wird und eine wichtige Aufgabe nicht mehr, die da von ihnen erwartet wird. Und an der Stelle muss ich leider auch sagen, das ist auch meine Beobachtung, letzte Woche hat es auch kam das in einer Studie, glaube ich, zur Sprache. Die Politik ist da nicht unbedingt innovationsfreudig, gerade was Digitalisierung betrifft. Aber so viel kann ich sagen, also an der stabilen Leitung liegt es nicht.
Ihr habt jetzt den dritten Geburtstag gefeiert gerade. Das heißt, ihr seid relativ stabil im Markt, denn ich glaube, wenn euer Konzept nicht erfolgreich gewesen wäre, würde es euch jetzt nicht mehr in dieser Form geben. Aber kann man vielleicht sagen, ihr macht irgendwas besser als andere? Oder ist das jetzt eher doch Glück und Zufall und ihr seid wunschlos glücklich?
Naja, Glück und Zufall ist es natürlich nicht, Jörg. Also ich denke, man kann schon sagen, es liegt daran, dass irgendwas in unserem Konzept auf eine Nachfrage getroffen ist, die einfach da war.
Ich frage mal anders, was kann man denn von euch lernen vielleicht?
Naja, wir sehen uns als Wirtschaftsunternehmen. wir machen Medienbusiness. Das heißt, was wir tun, muss sich ganz unmittelbar tragen. Jeder Text, den wir schreiben, muss uns bekannter machen und dafür sorgen, dass wir Abos bekommen. Wir können quasi nichts tun, was jetzt nicht direkt darauf einwirkt, dass wir als Unternehmen und als Produkt mehr Reichweite und damit eben auch mehr wirtschaftliche Möglichkeit bekommen. Das heißt, da ist unser Handlungsspielraum eigentlich erstmal ziemlich eng, aber das hilft auch, den Kurs zu wahren, was man tun kann und was man tun sollte als Unternehmen. So geht es am Ende ja jedem Unternehmen, das neu startet.
Und man kann auch davon leben, ja? Also es ist jetzt nicht so, dass man da Geld mitbringen muss.
Also wir sind vor 3 Jahren gestartet, im Januar 2022. Wir haben einen nicht sehr großen Beitrag Investment eingebracht und das Jahr war noch nicht zu Ende, da hatten wir dieses Geld wieder drin. Also ich kann wohl sagen, leben können wir davon. Nicht besonders üppig, aber wir wachsen. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Medien, die es so im Markt gibt.
Aber gibt es denn noch etwas, was man vielleicht der Politik jetzt mit auf den Weg geben kann aus dem Gespräch als Learning, was man tun müsste, damit Journalismus vielleicht dann doch noch stabiler ist und nicht von Monat zu Monat zittert?
Naja, ich glaube, Politik sollte zunächst mal den Journalismus wirklich als einen Partner sehen, den es braucht, auch im regionalen, lokalen Diskurs, also als ein journalistisches Produkt sehen, als etwas, das auch sie selber brauchen, um ihre Arbeit zu tun. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen verloren gegangen, gerade im lokalen Kontext. Wir haben jetzt eine große Debatte darum, da wollen alle den Journalismus retten, den Lokaljournalismus, da reden wir von Nachrichtenwüsten. Und da ist auch ein gewisser Alarmismus in der Politik da. Ich glaube, Politik vergisst eine Sache, die sie tun kann, um Journalismus zu fördern. Und das ist einfach Abos zu lösen. Ja? Jeder Abgeordnete, jeder Bürgermeister sollte einfach die regionalen, lokalen Medien auch wirklich abonnieren und dadurch unterstützen. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil natürlich Politik auch für uns da Partner ist. Das sind die Multiplikatoren. Irgendwie bedingen sich unsere beider Geschäfte und das darf auch Politik nicht vergessen. Also das heißt, wichtiger auch jetzt für ein Land Brandenburg wäre es an der Stelle, nicht unbedingt Institute zu gründen, mit denen man Journalismus fördert oder eigene Publikationen rauszubringen, für die man dann der Lokalzeitung die letzte Redakteurin wegkauft, sondern einfach lieber die Produkte, die man hat, auch unterstützen, indem man selber nachfragt und selber kauft.
Meint die Gründerin und Chefredakteurin von Neue Lausitz, Christine Keilholz, die uns jetzt erzählte, warum sie erstens erfolgreich ist und was da noch an Wünschen offen ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jörg.
Radio 1 Medienmagazin, 18.48 Uhr am 8. Februar 2025. Am 13. Februar, allerdings 1946, wurde das United Nations Radio gegründet, das Radioprogramm der Vereinten Nationen. Seit 2012 wird dieser Tag zum Welttag des Radios und verweist damit auf die Bedeutung, die das Medium auch heute noch hat. Immer unter einem anderen Motto. Im Studio jetzt Rainer Sukow vom Funkerberg in der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Was ist denn das Thema am 13. Februar diesmal?
Also ich persönlich finde das Thema besonders spannend, welches die UNESCO ausgesucht hat für den Radiotag, weil erstmal grundsätzlich heißt es Radio und Klimawandel. Der Anlass ist, dass ab 2026 der CO2-Ausstoß weltweit sinken muss, um das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen zu können. Das heißt, rein theoretisch müssten wir in diesem Jahr irgendwie das Ruder herumreißen. Wobei das zu bewerten soll gar nicht der Inhalt dieser Sendung sein, ist aber der Anlass.
Sondern worum geht's genau?
Genau. Es geht nämlich darum, was Radio ausmacht, nämlich den Inhalt. Denn die UNESCO als Träger von United Nations Radio hat 13 Ideen und Vorschläge aufgeschrieben, worauf es bei der Berichterstattung über den Klimawandel ankommt. Das heißt, über den Inhalt, der gesendet wird. Und UN Radio stellt für die Sender, die sich am Welttag beteiligen wollen, auch akustisches Material zur Verfügung. Und bevor wir uns also mit diesen 13 Ideen befassen, würde ich sagen, hören wir mal in die akustischen Hörproben rein.
Facing Climate Change, United Through Radio.
On this 2025 World Radio Day with UNESCO, we honour radio's capacity to inform, connect and empower listeners in response to the growing impacts of climate change.
Alors que les urgences climatiques deviennent plus fréquentes et plus intenses, la radio reste une source essentielle d'informations fiables et vitales, accessible à tous, partout.
A través de programas educativos o alertas tempranas, la radio es un actor social clave en la acción climática y la gestión de desastres.
أو الإنذار المبكر بوقوع الكوارث. فعندما ينقطع التيار الكهربائي أو الاتصال بالإنترنت، يستطيع الناس الاعتماد على الإذاعة.
从偏远的农村到繁华的城市，广播架起沟通的桥梁。
Radio provides everyone, including the most vulnerable persons, with a platform to share their concerns when it matters most.
Together, we, the radio stations around the world, are committed to bringing you fact-based information about climate change and help build a sustainable future.
Da haben wir jetzt tatsächlich auch die Radio 1-Hörer weltweit angesprochen.
Ja, genau.
Denn Asien war das, ne?
Genau, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, Englisch.
Wahrscheinlich Mandarin oder so?
Ja, war mit Chinesisch betitelt, wahrscheinlich Mandarin, ja, genau. Ja, ja.
Und was war das? Was haben wir da gehört eben?
Das war der Promo-Clip zum Welttag des Radios 2025. Wie gesagt, in 5 Versionen zusammengeschnitten aus Material von United Nations Radio. Und das soll uns so ein bisschen überleiten auf die Ideen, weil ein paar von diesen Ideen wurden auch in dem Clip ja schon quasi umgesetzt. Weil wenn wir jetzt auf die Ideen und die Vorschläge zur Berichterstattung gucken, dann begegnen uns Dinge, die ich persönlich erstmal ganz normal fürs Thema Radio finde. Also es beginnt damit, Wert auf Fakten zu legen, verschiedene Quellen zu nutzen, den Wahrheitsgehalt der eigenen Meldung zu überprüfen, ist ja eigentlich, finde ich, Standard und sollte.
Ja, aber vielleicht eben doch nicht weltweit, oder?
Und genau das ist das Thema, weil das weist schon, dass diese Punkte aufgeschrieben sind. Das weist schon darauf hin, dass es eben nicht überall selbstverständlich ist. Und es ist eben ein Welttag des Radios, soll auf der ganzen Welt also Dinge befördern sozusagen. Und in einem weiteren Punkt, da geht es um die Bekämpfung von Desinformation, die Berichterstattung in Form von Faktenchecks zum Beispiel zu machen oder das Offenlegen von falschen Informationen in Medien anderer Art, also zum Beispiel in Internetforen oder ähnliches, um eben das Radio als verlässliche Quelle zu etablieren, um zu zeigen, was wir senden, das ist wirklich echt und stimmt auch eben. Und dann gibt es einen Punkt, der hat mich ganz schön zum Nachdenken gebracht, weil, ich zitiere jetzt aus dem Papier der UNESCO, jeder, der über den Klimawandel berichtet, einschließlich der Radioreporter, ist potenziell gefährdet, da er oft politische, geschäftliche und Immobilieninteresse in Frage stellt. Der Bericht der UNESCO über die Sicherheit von Umweltjournalisten liefert bereits die Daten, um ihr Publikum über die vielen Arten von physischen Bedrohungen zu informieren, denen Medienschaffende ausgesetzt sind, wie Entführungen, willkürliche Inhaftierungen, rechtliche Angriffe, materielle Schäden, Drohungen, Online-Belästigung, Mord. Und wenn man das so liest, dann wird deutlich, ich möchte ins Bewusstsein rücken, dass wir leben in einer Demokratie und bei uns spielen diese Punkte im Wesentlichen keine Rolle oder sollten auch, glaube ich, keine Rolle spielen. Also die Gefährdung des eigenen Lebens ist für jemanden, der journalistisch über Umwelt redet oder schreibt oder berichtet, ich würde sagen, in unserem Land keine Gefahr. Aber wie schmal die Grenze ist, das sehen wir eigentlich, wenn wir auf den aktuellen Wahlkampf gucken und die Angriffe auf politisch aktive Menschen. Und dann ist die Frage, wie lange bleibt das noch so? Und es soll auch so ein bisschen ein Appell sein, an alle unsere Medien und die Freiheit unserer Medien zu schützen.
Aber nochmal zurück zum Weltradiotag am 13. Februar. Wenn sich Radiosender an diesem Tag beteiligen wollen, was würdest du ihnen denn empfehlen?
Und da werfen wir nochmal einen Blick in dieses UNESCO-Papier. Einen Punkt in diesen 13 Vorschlägen, der empfiehlt nämlich, den Zuhörern eine Stimme zu geben. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil Geschichten von Menschen zu erzählen und auch solche über Erfahrungen, über Herausforderungen, über Wünsche, die sie in Bezug auf den Klimawandel haben, das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und eigentlich ist es ja ganz einfach umzusetzen. Ein weiterer Punkt ist die Empfehlung, den Zuhörern andere Orte zu zeigen. Und zwar am besten live, in Echtzeit, mit lokalen, mit nationalen oder mit internationalen Korrespondenten oder eben auch mit anderen Sendern, in Zusammenarbeit mit anderen Sendern auf der ganzen Welt. Und auf der Weltradiotag-Seite der UNESCO, da gibt es übrigens auch eine Karte, da haben sich Radiosender auf der ganzen Welt eingetragen, die sich am Weltradiotag beteiligen und mit denen könnte man sich zum Beispiel vernetzen. Und als letzten Punkt zu diesem Thema aus dem UNESCO-Papier möchte ich eigentlich eine Selbstverständlichkeit erwähnen. Im Radio kann man Töne benutzen, ja, also mit Tönen Dinge bildlich zu machen. Das haben wir vorhin in dem Trailer von United Nations Radio schon gehört. Und den Hörern ihre Umwelt nahe bringen mit Themen, die zum Beispiel den Klimawandel zeigen, aber auch solche, die einfach nur die Schönheit der Umgebung zeigen. Weil wir leben in einer Welt, da sind wir dank Handy- und Bluetooth-Kopfhörern eigentlich ständig beschallt in irgendeiner Form. Und so ist die Besinnung auf den Ton eben auch ein Mittel, um vielleicht auch so ein bisschen die Natur und auf Umweltschutz, Klimaschutz aufmerksam zu machen. Und das machen wir jetzt mal einfach. Hier schlage ich vor.
Ja,
also,
gerne doch.
Ja, genau. Wir hören jetzt einen Kunststoff-Kopf-Stereophonie-Ton. Also idealerweise mit Kopfhörern hören.
Also die kopfbezogene Stereophonie, die irgendwie in den 70er Jahren perfektioniert wurde.
Genau die. Den Ton, den wir jetzt hören, der ist aufgezeichnet von Matthias Metsch im Wald hinter dem Funkerberg-Museum. Sozusagen original, also authentischer Ort. Und wenn alles passt, dann sind die Vögel außerhalb des Kopfes auf der linken Seite zu hören und hinten rechts hört man die Autobahn.
Aber man sollte eben Kopfhörer tragen.
Kopfhörer, ja,
oder Ohrhörer unbedingt. Oder jedenfalls.
Dann ist der Effekt am besten.
Das kann man sich aber auch echt anhören, ne?
Ja.
Am 13. Februar. Macht ihr was auf dem Funkerberg zum Thema Weltradio?
Also spannend ist übrigens, auf der vorhin erwähnten Karte der UNESCO sind für Deutschland 3 Punkte eingetragen, also 3 teilnehmende Einrichtungen. Und wir als Museumsradio Welle 73 sind eine Einrichtung von. Aber wir machen keine Sendung und das Museum ist ja auch noch geschlossen. Und darum machen wir eine Aktion zusammen mit der Volkshochschule des Landkreises. Denn wir veranstalten einen Kurs am 13. Februar, am Welttag des Radios um 18 Uhr, Radio im Wandel der Zeit. Und wir nehmen die Zuhörer mit oder die Teilnehmer mit auf eine Radioreise um die ganze Welt. Das heißt, wir nehmen einen klassischen Röhrenempfänger und gucken mal, was wir so auf der Mittelwelle hören können. Wir nehmen aber auch virtuelle Empfänger auf der ganzen Welt und gucken dann mal gucken, was man eben zum Beispiel, was ich in Amerika hören kann oder in Asien, um eben zu zeigen, Radio ist auf der ganzen Welt unterwegs und vielleicht geht uns da ja ein besonderer Fang auch sozusagen ins Ohr, wenn wir auf Wellenjagd sind. In Königswusterhausen machen wir das in der Volkshochschule. Schulweg 1, glaube ich, ist die richtige Adresse, 18 Uhr.
Und von Weitem sieht man ja den rot-weiß lackierten Mast Nummer 17, glaube ich. Ne?
Genau, Mast 17.
Und das ist dann nicht zu verfehlen. Also nee. immer dem Mast nach. Vielen Dank, Rainer Sukow vom Funkerberg zum Weltradiotag, der am 13. Februar begangen wird.
Orlando ist der schönste Liebesbrief der Literaturgeschichte. Orlando ist ein Roman, der gegenwärtiger nicht sein könnte. Orlando ist vor allem ein Mensch, der 4 Jahrhunderte lang lebt und dabei die Geschlechter wechselt. Radio 1 präsentiert das Erzählkonzert. Am 7. März im großen Sendesaal des RBB. Virginia Woolfs Roman Orlando, erzählt von Maike Rötzer. Mit Musik aus 4 Jahrhunderten. Gespielt vom Rundfunksinfonieorchester Berlin. Orlando, das Erzählkonzert. Am 7. März, dem Vorabend des Weltfrauentags, im großen Sendesaal des RBB. Radio 1, für alle, die fluid zwischen Literatur und Musik wechseln und natürlich nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Im Podcast-Bonus stürzen wir zurück in die Vergangenheit, als es noch kein iPad für digitale Ausgaben der Printmedien, aber schon die vage Vorstellung von digitalem Journalismus gab.
Doch zuerst noch ein 27 Jahre alter Bericht über das UN-Radio. Medienmagazin vom 1. November 1998.
Am Donnerstag haben wir ihn gefeiert, den 75. Geburtstag des Deutschen Rundfunks. Heute haben wir einige kleine Nachwehen im Programm. Doch zunächst weiten wir den Blick. Sebastian Klusack stellt Ihnen ein ganz aktuelles Hörfunkprojekt vor, das UN-Radio.
Die Entscheidung fiel am vergangenen Montag. Mit überwältigender Mehrheit beschloss der UN-Informationsausschuss, das für die Informationspolitik der Vereinten Nationen zuständige Gremium, aus dem bislang eher vor sich hin dümpelnden UN-Radio eine weltweit sendende und möglichst von allen Erdbewohnern zu empfangende Station zu machen. Formal muss dem Beschluss noch die UN-Generalversammlung zustimmen. Dies jedoch gilt als sicher. Da auch die Hauptgeldgeberländer für das Projekt, die westlichen Staaten, ihre Zustimmung signalisiert haben, dürfte der bei weitem revolutionärsten Veränderung in der nunmehr 52-jährigen Geschichte des UN-Radios nichts mehr im Wege stehen. Ein Radio für die ganze Welt, das war schon der Wunsch der ersten UN-Radiomacher, die 1946 mit der Verlesung der UN-Charta durch Eleanor Roosevelt auf Sendung gingen. Bisher beschränkte sich dieser Traum jedoch auf das Versenden des zentral in New York und Genf produzierten Programms von zusammen 600 Stunden pro Jahr in 15 Sprachen per Kassette an interessierte Rundfunkstationen. Zudem konnten die Stationen ab Ende 1996 per Telefon und ab November 1997 per Internet im Real-Audio-Format einen ständigen Nachrichtendienst auf Tonband abrufen. Der Plan des UN-Informationsausschusses sieht nun nichts weniger als die Aufnahme eines Live-Sendebetriebs für die ganze Welt vor. Möglich gemacht werden soll dies durch Vereinbarungen mit den großen Auslandssendern, besonders der westlichen Staaten wie Voice of America, BBC oder Deutsche Welle. Diese werden dem zukünftigen UN-Radio dafür zum null- oder ermäßigten Tarif Sendezeit zur Verfügung stellen. Zur Finanzierung des Projekts soll neben den westlichen Regierungen und ihren Stationen auch die Unterhaltungsindustrie zur Kasse gebeten werden. Das Programm wird in den Studios von UN-Radio im UN-Hauptquartier in New York produziert, von dort an die beteiligten Anstalten überspielt und schließlich per Kurz- und Mittelwelle sowie per Satellit ausgestrahlt werden. Mitgearbeitet an dieser Konzeption hat Michael Behrens, der Leiter des englischen Programms der Deutschen Welle in Köln. Er erläutert die beiden Hauptprogrammschienen des künftigen UN-Radios.
Das eine ist ein generelles Informationsangebot der Vereinten Nationen, nämlich im Radio über ihre Arbeit in New York und on the field, also dort, wo sie UN-Missionen haben, zu berichten. Und das zweite ist, in Krisenzeiten Krisenradio zu sein, nämlich im Vorfeld während einer Krise und in der Nachbereitung die Menschen vor Ort zu informieren über das, was passiert, was die UNO macht, und wie sie sich zu verhalten haben.
Wie sinnvoll ein solches Krisenradio sein kann, zeigten Erfahrungen während der UN-Friedensmissionen der letzten Jahre. Während des UN-Einsatzes in Ruanda zum Beispiel dementierte die 1994 eigens gegründete UN-Station Radio UNAMIR erfolgreich die von den Radiosendern der Hutu und Tutsi verbreiteten Falschmeldungen über angebliche Massaker am jeweiligen Gegner und konnte so das Ausbreiten weiterer Feindseligkeiten verhindern. Mit dem zukünftigen UN-Radio wird eine solche Wirkung auch ohne eine Station vor Ort möglich sein, da die jeweiligen Auslandssender zielgenau in die betreffende Region hineinsenden. Auf diese Weise könnten größere Flüchtlingskatastrophen oder sogar Kriege verhindert werden. Michael Behrens.
Künftig ist es vorstellbar, dass man zum Beispiel Informationen in ein Lager schickt, in eine Region, wo vielleicht viele hunderttausend Menschen unter Zeltdächen in einfachsten Bedingungen hausen und ihnen sagt, bitte bleibt dort, es gibt demnächst Hilfe, wir werden Lebensmittel und Hilfsgüter zu euch schicken, geht bitte nicht auf Wanderschaft. Und solche Nachrichten werden den Menschen dort helfen können, in ihrer Not, in ihrer schwierigen Situation.
Bereits Ende dieses Jahres soll UN-Radio den Probebetrieb von zunächst einer Stunde Dauer aufnehmen. Gesendet wird dann nach Afrika und Europa, auch nach Deutschland. Neben Nachrichten in Englisch und Französisch, Features über UN-Themen wie Umweltzerstörung, Frauenprobleme und internationale Konflikte wird es auch Korrespondentenberichte aus aller Welt geben. Noch einmal abschließend Michael Behrens.
Die Vereinten Nationen werden wichtiger werden in den nächsten Jahren. Die Probleme in Europa, in der Welt werden vielleicht zunehmen. Und es wird interessant zu sehen sein und darüber zu erfahren und darüber zu berichten, wie die UN, wie diese Weltorganisation diese Probleme angeht und vielleicht auch löst. Und das alles kann man dann im Radio erfahren.
Know-how der Deutschen Welle für ein UN-Radio. Zu Gast jetzt hier im Studio mein Kollege Werner Lange, der mit den Neuigkeiten zu Deutsche Welle TV hierher gekommen ist. Vielleicht zuvor die Frage, Werner, kann solch ein UN-Radio erfolgreich werden oder wie misst man überhaupt den Erfolg eines solchen Radios?
Na, ich denke erst einmal, dass die Bevölkerung in den Krisengebieten auf vernünftige, verlässliche Informationen angewiesen sind. Meine Erfahrungen, die ich im Ausland in Krisengebieten gesammelt habe, sind, dass durch diese Informationen die Menschen eher in der Lage sind, schwierige Situationen zu meistern. Es geht dabei oft nicht einmal so um die Politik. Man hat das ja gerade im Beitrag gehört. Es geht auch darum, wo gibt es Schutz, wo gibt es etwas zu essen, wem kann man vertrauen? Also schwierig wird es, wenn man die Erfolge dann wirklich objektiv messen will. Das wird wohl kaum möglich sein, denke ich. Aber ich denke auch, ein UN-Radio ist schon eine sinnvolle Sache.
Trial and Error vor 16 Jahren in Wien zur digitalen Transformation des Journalismus auf Papier. Medienmagazin vom 2. Mai 2009.
Wer in dieser Woche unter twitter.com/medienmagazin schon mal reingeguckt hat, wird so ein paar Kernaussagen des 10. Newspaper-Kongresses gesehen haben. Zum Beispiel die von Peter Stefan Herbst. Die Frage ist doch, wollen wir lieber eine Zeitung mit 4 Kollegen weniger machen oder wollen wir die Abo-Preise erhöhen? Oder Uwe Vorkötter, die Zeitung darf nicht die Tagesschau von gestern sein. Es ist immer noch zu viel davon drin. Aber auch Matthias Gehring, Chefredakteur der Basler Zeitung, sagt, der Zeitungsmachen ist immer noch eine Bauchsache, die mir Spaß machen muss. Und ich glaube, das Spaßmachen ist den Zeitungsmachern zurzeit doch etwas vergangen. Dazu in dieser Sendung in dem Medienmagazin vom 2. Mai 2009 mehr. Zu Beginn ein Interview mit Uwe Vorkötter. Ich hatte ihn ja gerade erwähnt. Er ist Chefredakteur der Frankfurter Rundschau und war auch im Gespräch, weil er es mal war, wieder Chefredakteur der Berliner Zeitung zu werden oder dem Management beider Zeitung vorzustehen. Dazu auch gleich ja so einige Kernaussagen. Aber zuvor die Antwort auf die Frage, ob man sich tatsächlich um die Papierzeitung als solche Gedanken machen muss.
Nein, man muss sich nicht Sorgen machen um die Existenz, aber die Situation ist insofern ernst, als eine unserer wichtigsten Erlösquellen, nämlich das Anzeigengeschäft, ziemlich zu einem Rinnsal geworden ist im Moment. Das ist einfach eine Folge der Wirtschaftskrise. Vor allem die Unternehmen, die keine Jobs mehr zu besetzen haben, die schalten auch keine Stellenanzeigen. Das ist eine wichtige Einnahmequelle für die Zeitung. Darunter leiden wir gerade alle miteinander und das heißt, das ist eine richtige Krise.
Können Sie eine Größenordnung nennen, wie viel Einnahmen Ihnen jetzt sozusagen entgehen, obwohl Sie dasselbe Produkt vielleicht sogar noch besser machen als vorher?
Also denken wir mal in Prozentsätzen. Früher war es so, dass so eine Zeitung sich ungefähr zu jeweils 50% aus den Anzeigenerlösen finanzierte und auf der anderen Seite die anderen 50% aus den sogenannten Vertriebserlösen, also das, was der Abonnent, was der Leser am Kiosk bezahlt für die Zeitung. Heute sind wir ohnehin eher bei Verhältnissen, dass der Anzeigenmarkt noch zu 30-40% zu den Einnahmen der Zeitung beiträgt. Und wenn davon dann aber mal 15-20% wegbrechen und man rechnet das dann so mit der Prozentsetzung Rechnung runter, dann weiß man, dass da erkleckliche Beträge, das sind Millionenbeträge, die uns fehlen. Und die müssen wir erstmal ausgleichen auf eine andere Weise. Das ist nicht einfach.
Wie gleichen Sie es aus?
Ja, wir müssen unsere Organisation sehr, sehr effizient gestalten. Wir müssen unsere Produktion so wie einen Industriebetrieb, der Schrauben herstellt oder Marmelade herstellt, sich effizient organisiert. So müssen wir das auch in der journalistischen Arbeit tun. Das ist bisweilen ein Widerspruch in sich, denn journalistische Arbeit ist eine kreative Arbeit. Die verlangt auch ein bisschen Freilauf und Freiraum. Da muss man mal nachdenken können und da kann man nicht alles standardisieren. Aber dann müssen wir uns eben entscheiden. Dann müssen die Prozesse, wo das Blatt gemacht wird, wo Seiten produziert werden, die müssen hocheffizient organisiert sein. Und dann schaffen wir den Freiraum, dass der Autor auch eine halbe Stunde nachdenken kann, bevor er einen Text schreibt.
Nun hat ja die Zeitung, ähnlich wie eine Radiosendung, das Problem, hier sind es 60 Minuten, bei Ihnen ist es eben eine komplette Zeitung, es voll zu machen, sonst entsteht Weißraum oder Stille. Nun kann man aber die Gefäße natürlich immer füllen. Irgendwie schafft man es immer. Man macht die Fotos größer oder spielt mehr Musik in dem Fall bei uns. Aber da leidet ja dann doch offenbar die journalistische Qualität. Meinung ist billiger als Recherche zum Beispiel. Wie organisieren Sie es, dass Sie dennoch ein attraktives Kaufprodukt bleiben?
Also es geht ja darum, dass wir nicht irgendein Produkt machen, sondern ein Produkt machen, das für unsere Leser und für die, die wir noch nicht haben, attraktiv ist. Und das Produkt dann so zu machen, da mache ich mal die Bilder größer und dann brauche ich weniger Text, das wird alles nicht funktionieren, weil wir haben einen Wettbewerb und die Leser sind sehr anspruchsvolle Menschen. Wir müssen sehr viel investieren, auch in die Gestaltung der Zeitung, in die Optik der Zeitung, auch in die Bilder, aber das macht nicht einfach, indem man sie größer macht. Und genauso müssen wir investieren in die Texte. Und es kommt darauf an, dass wir diese Qualität wirklich organisieren. Das ist bei schrumpfenden Ressourcen eine wirkliche Herausforderung. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir nur verlieren. Denn eine Zeitung, die 0815 Standard bietet, die hat keine Chancen auf dem Markt.
Inwieweit war es denn förderlich, dass Ihr Verleger Alfred Neven-Dumont jetzt auch noch die Berliner Zeitung, Ihr ehemaliges Blatt, kaufen konnte?
Also ich glaube, das ist für uns sehr, sehr interessant und sehr wichtig, weil zum Beispiel in diesem Konzern die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung ja zwei Redaktionen sind, die sich auf Augenhöhe begegnen, die viele Inhalte auch in ihren Blättern haben, die durchaus für den jeweils anderen auch interessant sind. Im Übrigen auch in unserem Konzern mit dem Kölner Stadtanzeiger, mit der Mitteldeutschen Zeitung, da gucken wir sehr genau hin, was können wir eigentlich gemeinsam machen und können wir gemeinsam etwas besser und dann am Ende auch noch billiger, preiswerter machen als das, was jeder alleine für sich tun kann. Also solche sogenannten Synergieeffekte zu erschließen, halte ich jetzt nicht in erster Linie unter Kostengesichtspunkten, aber vor allem unter Qualitätsgesichtspunkten für hochinteressant.
Werden Sie beides managen letzten Endes? Also Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau?
Also Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau werden getrennte Chefredaktionen haben. Das hat Alfred Neven-Dumont auch ganz klar gesagt. Dass wir aber in dem Konzern zusammenarbeiten und dass wir das auch organisieren müssen, das ist klar. Da reden wir gerade über das vernünftige Konzept. Wie macht man das am besten so, dass die Redaktionen möglichst gut arbeiten können?
Ist das aber nicht mehr oder weniger nur das Stillen der Wunde, weil der Chefredakteur des Guardians hatte gerade dieser Tage gesagt, mittelfristig ist die Papierzeitung ein Auslaufmodell. Sie haben beim Europäischen Newspaper Congress in Wien gesagt, Ihnen ist es egal, wo die Inhalte erscheinen, Hauptsache die Qualität stimmt.
Prinzipiell ist mir das egal. Prinzipiell bin ich Journalist und ob mein Artikel nun auf Papier gedruckt wird oder im Netz gesendet wird oder irgendwann auf so einem Apparat, so einem Kindle-Apparat, wie wir es jetzt auf dem Buchmarkt sehen, veröffentlicht wird, das kann uns ja eigentlich egal sein. Ich glaube nur trotzdem, dass bestimmte Qualitäten von Texten von Autoren, die wird es immer nur in der gedruckten Zeitung geben. Im Internet werden wir eine Zeitung machen oder wir werden ein Produkt machen. Was wird ein anderes Produkt sein? Denn da machen wir im Moment noch sowas wie eine verlängerte Zeitung, aber das ist schon nicht mehr zeitgemäß, sondern da werden wir mit den Spezifika dieses Mediums uns viel stärker auseinandersetzen. Und dann wird es eine Frankfurter Rundschau, eine Berliner Zeitung, ein Kölner Stadtanzeiger auch online geben. Aber das wird nicht das gedruckte Produkt sein, es werden zwei unterschiedliche Produkte sein. Deswegen setze ich trotzdem darauf, dass die gedruckte Zeitung uns erhalten bleibt. Die brauchen wir.
Können Sie sich vorstellen, auch Inhalte für Navigationssysteme zu generieren oder was weiß ich, was alles denkbar ist, demnächst über Twitter zu verbreiten, dass also der Beruf des Journalisten letzten Endes ein Informationsgeber ist auf allen Ausspielwegen, die es überhaupt gibt?
Ach, ich glaube, dass wir als Zeitungsjournalisten, als politische Journalisten, wir sollten uns jetzt nicht an die Navigationssysteme rantrauen. Da gibt es vielleicht Leute, die können das einfach besser als wir. Machen wir doch das, was wir besonders gut können. Das ist Analyse, das ist Hintergrund, das ist Meinung, das ist die Ordnung der Information. Das sind unsere Stärken. Und wir haben uns vielleicht in der Vergangenheit, haben sich viele Zeitungen vielleicht eher verzettelt, indem sie dieses und jenes und alles noch nebenbei gemacht haben. Konzentration auf das Wesentliche, das ist, glaube ich, der richtige Punkt.
Uwe Hocke, der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau am Rande des 10. European Newspaper Congress in Wien. Komplettieren wir das Bild gleich mit dem Chefredakteur der Basler Zeitung. Radio 1 Medienmagazin. Heute mit einem Schwerpunkt aus Wien. vom European Newspaper Congress. Was macht man als Schweizer Qualitätsblatt, wenn man zum Beispiel 5 Gratiszeitungen in den Aufstellern als Konkurrenz hat? Matthias Gehring hat als Chefredakteur der Basler Zeitung genau diesen Kampf jeden Tag. Was macht er nun in diesem Umfeld, das in Deutschland zurzeit unmöglich wäre?
Ich glaube, es ist sehr viel Try and Error drin. Es ist auch eine sehr spezielle Wahrnehmung. Nehmen wir beispielsweise den Wirtschaftsteil einer Zeitung. Sehr viele Zeitungen haben Börsenkurse drin. Im Zeitalter des Internets ist es eigentlich Blödsinn, weil da real-time man im Internet alle Börsenkurse anschauen kann. Jetzt geht es aber um die Wahrnehmung. Es gibt viele Leserinnen und Leser, die schauen nie einen Wirtschaftsteil an. Die sind aber der Meinung, ein Wirtschaftsteil gehört zu einer guten Zeitung. Das heißt, die wollen einen Börsenkurs und wenn ich den weglassen würde, würden die denken, das ist keine richtige Zeitung mehr. Genau das gleiche beim Sport, genau das gleiche bei der Kultur. Theaterberichterstattung lesen ganz wenige, aber die, die es lesen, für die ist das sehr wichtig und für die anderen, die finden, das gehört dazu. Also hier ist es unglaublich schwierig herauszufinden, was kann ich weglassen? Weil wenn weniger Mittel zur Verfügung steht, und das wird in Zukunft so sein, dann muss ich Dinge weglassen. Jetzt müssen wir herausfinden, was wir weglassen.
Warum haben Sie weniger Mittel zur Verfügung? Ist das eher ein Problem der Werbeindustrie, dass die nicht mehr in Papierzeitungen investieren? Oder haben Sie zu leiden unter der allgemeinen Wirtschaftskrise?
Ja, die Wirtschaftskrise, es wäre jetzt einfach, wenn wir sagen würden, ja, die Finanzkrise, die macht uns das Leben schwer. Nee, ich denke, das alte Businessmodell der bezahlten Tageszeitung ist gefährdet, ist massiv gefährdet. Wir haben weniger Leser, wir haben weniger Inserate, wir leben stark von den Stelleninseraten, die sind sehr konjunkturabhängig und das spürt man jetzt extrem. Das heißt, die Verlage kommen in Schwierigkeiten und wir müssen uns einfach überlegen, wie sieht unsere Situation vielleicht in 10 Jahren aus? Wie viele Leute sind noch bereit, zu welchem Preis die Zeitung zu lesen? Was erwarten die? Und das können vielleicht die Hälfte sein. Und die bezahlen sicher nicht doppelt so viel. Also müssen wir uns überlegen, wie viel Geld steht uns zur Verfügung. Und dann müssen wir die intelligenten Texte zusammenfinden. Das ist ein Weg. Wer das jetzt wüsste, der wäre heiß begehrt. Ich weiß es auch nicht.
Nokia war früher mal ein Gummistiefelhersteller. Als das dann offenbar nicht mehr funktionierte, hat man auf Handys sich umgeschwenkt. Auch die Ölindustrie investiert in alternative Energien. Muss vielleicht nicht auch das gute alte Zeitungsgewerbe umdenken und nicht nur sich als Informationsbeschaffer fürs Internet verstehen, online, sondern generell vielleicht weiterdenken, dass man auch für Navi-Systeme Content anbietet oder andere Bereiche, die mit Informationsbeschaffung zu tun haben?
Ja, wenn ich das aus unternehmerischer Sicht anschaue, haben Sie absolut recht. Aber ich bin zwar Mitglied der Unternehmensleitung, bin aber vor allem mal Journalist. Und als Journalist interessiert mich das nicht. Das kann man natürlich machen, aber es ist keine journalistische Aufgabe. Und ich denke, wir kommen an einen Punkt, wo sich die Politik und die Gesellschaft die Frage stellen muss, welche gesellschaftliche Bedeutung haben die Tageszeitungen? Beispielsweise für das politische Verständnis, weil es sind die Tageszeitungen, die noch Hintergründe bringen. Stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Seite in der Tageszeitung lesen, da brauchen Sie ungefähr 20 Minuten. Und eine Tagesschau im Fernsehen geht ungefähr 20 Minuten. Nur eine Tageszeitung wie die Basler Zeitung, wir haben pro Tag zwischen 25 und 35 Textseiten. Jetzt können Sie das hochrechnen, das ist 10 Stunden Lesezeit, 10 Stunden Tiefe, Hintergrund. Wenn sowas wegfällt, dann haben Sie die Auseinandersetzung mit der regionalen, nationalen und internationalen Politik ist weg. Das vertiefte Verständnis ist weg. Also wir haben eine wichtige Aufgabe. Ich plädiere da nicht für Staatsgelder, aber die Gesellschaft muss sich im Klaren sein, was wegfällt, wenn die Funktion der Zeitung so nicht mehr möglich ist.
Nun hört man ja aus den USA, dass es da schon so Anzeichen dafür gibt, dass Städte keine eigene Tageszeitung mehr anbieten werden. Die Kultur des Lesens verändert sich aber parallel. Also Sie sagten es ja selbst, das Internet ist eine große Aufmerksamkeitsquelle, die Aufmerksamkeit wieder von Papierzeitungen abzieht. Warum ist Demokratie an Papier gebunden eigentlich? Warum muss es die Tageszeitung auf Papier geben?
Ich denke, das gibt das Haptische. Ich finde es immer noch, das ist vielleicht eine romantische Vorstellung, ich finde es sehr schön, ohne technische Hilfsmittel ein Produkt jederzeit überall lesen zu können. Ich denke, dass es eine hohe Qualität ist, dass irgendjemand, beispielsweise eine Zeitungsredaktion, einmal am Tag eine intelligente Zusammenfassung der Ereignisse macht. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Als Arbeitgeber, und ich habe ja auch Mitarbeiter, sehr viele, wenn ich sehe, wie oft die im Internet rumsurfen, muss ich sagen, meine Leute sind jetzt Journalisten, aber andere, die machen das zum Spaß und das ist auch verschwendete Zeit. Und ich glaube, dass sich das News-Junkie, diese News-Junkies, dass sich das abnutzen wird und dass die Leute es schätzen, dass morgen früh im Briefkasten eine intelligente Zusammenfassung ist und die Leute sich dann den Rest des Tages einfach auf andere Dinge konzentrieren können. Also ich denke, da wird sich das Ganze ein bisschen beruhigen, bin mir aber bewusst, dass es nicht eine romantische Vorstellung ist und wenn die nicht eintrifft, dann wird es schwierig für die Zeitung.
Oder man muss dann wieder neue Geschäftsmodelle suchen, die gerade das bedienen, was die Bedürfnisse ausmacht. Es gibt ja Visionen vom vernetzten Menschen, also auch die Textilindustrie denkt ja darüber nach, irgendwelche Module in Kleidung zu integrieren, um dann ständig überall, meinetwegen man geht in einer Einkaufspassage vorbei und wird dann gescreent und bekommt Informationen von der Ladenkette oder sowas, das alles zu verarbeiten, diese Informationsflut im vernetzten Weltbürger zu integrieren. Da ist da für eine Zeitung herkömmlicher Art möglicherweise tatsächlich nur für Nostalgiker oder haptisch orientierte Menschen nur noch Platz. Ich meine, die Petroleumlampe ist auch nicht mehr die Beleuchtungsquelle Nummer 1 bei uns.
Das stimmt. Ich denke einfach, es gibt noch keine bessere Möglichkeit als die Zeitung, um einen Text anständig zu lesen. Fast alle Leute, die ich kenne, die sagen mir, einen Text auf dem Computerbildschirm zu lesen, einen längeren Text, ist nicht angenehm. Und da bin ich jetzt wirklich vielleicht romantisch. Und ich denke auch, was Sie vorhin geschildert haben mit der Ladenkette. Heute Morgen war ich in Wien und wollte mir ein paar Schuhe kaufen. Da habe ich meine alten Schuhe ausgezogen. Der Verkäufer hat einen Blick reingeworfen, hat gemerkt, dass es eine teure italienische Marke war und hat mich sofort hochanständig bedient und hat mir ungefähr 20 Paar Schuhe angeschleppt. Das heißt, diese Informationskette gibt es jetzt schon, einfach ein bisschen pragmatischer. Und ich wurde wunderbar bedient und es gibt ja auch Statussymbole, die solche Dinge ausstrahlen. Ich denke mir, hier müssen wir trennen zwischen der Kommunikationsform, der Ausdrucksform und dem Inhalt. Ich denke, der journalistische Inhalt, der wird immer wichtig. Vielleicht gibt es technische Hilfsmittel, die das viel einfacher machen. Kein Problem. Dort ist dann das Problem, dass vielleicht durch das technische Hilfsmittel das Geschäftsmodell Werbung einbricht. Dann wird es für die Verleger ein Problem, für die Journalisten. Da bin ich überzeugt, wird es immer Arbeit geben.
Aber es gibt natürlich auch mahnende Stimmen von Papierzeitungsjournalisten, die sagen, der ganze Content im Internet, der ja doch mehr mit einer Gratiskultur einhergeht, wird hauptsächlich finanziert von den Gewinnen, die Papierzeitungsjournalisten erarbeiten. Empfinden Sie das auch so? Ist das bei Ihnen in einer Basler Zeitung ähnlich?
Das ist 100% meine Ansicht. Ich denke auch, was heute passiert, ist ein Schuss ins eigene Bein. Wir dürfen nicht Texte, die wir mit den Erträgen unserer Abonnenten und der Werbekunden erschaffen, diese Beiträge dürfen wir nicht verschenken. Weil wir betrügen damit jene, die bezahlt haben dafür. Und wenn wir das lange genug machen, dann kommen die Abonnenten und sagen, ich bin doch nicht blöd und bezahle für etwas, das ihr jemand anderem verschenkt. Das Problem ist nur, wenn dann immer mehr Leute aufs Internet gehen, dann brechen die Erträge ein und dann ist das Internet da, alle Leute sind im Internet, aber es ist kein Geld mehr da, um dort intelligente Beiträge zusammenzustellen. Und dann implodiert das Ganze. Also das denke ich, dann gibt es eine Informationskrise.
Matthias Gehring, Chefredakteur der Basler Zeitung. Try and Error muss nicht sein, meint Carlo Imboden. Er ist Medienforscher und untersucht das Leserverhalten. Mehr von ihm nach dem Service hier im Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und weiter vom European Newspaper Congress in Wien. Ich hatte Ihnen angekündigt, den Erfinder des Reader Scan mit einem Scanner in Stiftform wird erfasst, wie wir Zeitungen lesen, wo wir beginnen, was wir überspringen, wie lange wir bestimmte Zeitungen, Artikel lesen. Was müssen Zeitungen also beachten, um nicht an Auflage zu verlieren? Das ist die Frage an den Erfinder des Reader Scan. Er ist Schweizer und heißt Carlo Imboden.
Sie muss inhaltlich angepasst werden auf die nachwachsende Generation. Wir müssen Themen aufgreifen, die eben jüngere Leute beschäftigen, wie beispielsweise das Medienthema als solches. Das ist ein typisches Thema, was jüngere Leute beschäftigt, eben der Umgang mit diesen Medien selbst. Es müssen, und das ist das Erstaunliche, es müssen politische Themen sein, es müssen viel wirtschaftliche Themen sein. Die nachwachsende Generation ist viel wirtschaftsbewusster im Sinn nicht nur als Konsument und Verbraucher, sondern eben auch als Steuerzahler und Arbeitnehmer. Also Wirtschaftsthemen, wenn Sie die adressatengerecht aufbereiten, die saugen die jüngeren Generationen auf. Je tiefer die Krise, umso mehr Wirtschaft müssen sie auch bringen. Wir stellen auch fest, dass die jüngere Generation, die nachwächst, dass es einen Teil diese Generation gibt und die hat es immer gegeben. Ein Teil, die eben zeitungsaffin sind und andere, die weniger. Das sind die mündigeren, politisch bewussteren Leute. Und denen müssen sie jetzt Erklärung, Hintergrund bringen und nicht einfach die News von gestern.
Sind kürzere Texte eine Möglichkeit, Leser zu gewinnen?
Nein, wir stellen gerade fest, dass die Jüngeren, die crossmedialen Nutzer, also die Generation vielleicht 35 Jahre im Durchschnitt, dass die auf der einen Seite nutzen die das Online, holen sich dort kurz die Nachrichten und wenn sie jetzt in die Zeitung nehmen, ist dieser Mensch ein ganz anderer Mensch. In der Zeitung wartet er jetzt in epischer Breite die Erklärung, die Erläuterung, die Interpretation, den Hintergrund zu dieser Geschichte, die Kommentierung. Und da erwartet er, stellen wir fest, je länger der Artikel, umso mehr wird er von diesen Leuten genutzt.
Ist das Spielen mit verschiedenen Formen sinnvoll? Sind viele Infografiken mit Pfeilen, Erklärungen, Fußnoten, Verweisen sinnvoll? Hilft das, die Auflage zu halten oder zu steigern?
Also gerade bei der Leserführung müssen wir eines berücksichtigen, wenn man also so eine Seite gestaltet. Man muss einen Aufmacher haben mit Bild und Überschrift und den am besten links oben platzieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass mir dieser Leser in diese Seite hineinsteigt. Und wenn er jetzt hineingestiegen ist, dann haben wir ein ganz natürliches Verhalten. Wir lesen als Mitteleuropäer von links nach rechts, von oben nach unten. Und wenn wir jetzt bei diesem Aufmacher unten angelangt sind, dann haben wir die Tendenz, nach unten oder nach rechts weiter zu lesen. Wenn Sie diesen Aufmacher oder diesen Eyecatcher nehmen, Sie beispielsweise irgendeine Karikatur oder eine Glosse, die von vielen Leuten immer genutzt wird, wenn Sie die unten rechts hinstellen, dann ist die Gefahr groß, der Leser nimmt die Seite zur Hand, holt sich diese Glosse und ist schon auf der nächsten Seite, weil er nicht rückwärts liest.
Nun gibt es einen Zusammenhang, den Sie festgestellt haben, zwischen Verweildauer in einer Zeitung und den tatsächlichen Abos oder der Auflage. Wie viel Leser würde man denn halten können, wenn man Ihre Erkenntnisse nutzen würde? Also ohne, dass man journalistisch was ändern müsste, ohne, dass man mehr Geld in die Hand nehmen müsste, einfach nur durch eine andere Platzwahl in der Zeitung.
Also man kann da sehr viel gewinnen. Durch die richtige Regalauslage eben Ihrer Produkte. Wenn Sie das richtig machen, können Sie 2-3% verkaufte Auflage zurückgewinnen. Mit demselben Content, aber einfach so ausgelegt, dass die Leute eben an allen ihren redaktionellen Produkten vorbeikommen und bewusst dann entscheiden können, lese ich nicht. Das Schlimmste ist, wenn Sie eben ganze Bücher weglegen von Anfang an, weil Sie aus Gewohnheit wissen, dass das ein Frauenbuch, das gehe ich als Mann nicht rein oder umgekehrt. Wenn Sie also die Zeitung so strukturieren, dass ich im Superdiscount eben die Abkürzung nehmen kann, dann bin ich weniger lang drin, dann bin ich weniger kaufbereit und dann werde ich auch weniger bereit sein, morgen die Zeitung noch einmal zu kaufen.
Also eine wichtige Regel ist, den Leser von Anfang bis zum Ende durchzuführen, ohne dass er Gelegenheit hat, auszubüchsen. Aber irgendwann ist auch das mal ausgereizt und die Zeitung stellt sich im Internetzeitalter natürlich als Printausgabe die Frage, soll ich das abbilden, was online schon bewährt ist? Also es gibt ja dieses Gefühl, der Chefredakteur, gucken wir doch mal, wie der Artikel im Internet läuft, dann drucke ich ihn dann am nächsten Tag ab. Oder muss sich die Zeitung neu definieren?
Also die Zeitung muss sich schon neu definieren, aber indem sie gerade eben das macht, was sie beschrieben haben, ich kann ja schauen, was läuft online. Online hat dann eine Agenda-Setting-Funktion, das ist die Nachricht. Kaum hat das Parlament eben irgendetwas beschlossen, steht das bereits im Online-Ticker, was ist beschlossen worden. Damit wird die Aufmerksamkeit des Mediennutzers jetzt auf diese Parlamentsgeschichte oder was die da beschlossen haben, gelenkt. In der Zeitung muss ich aber jetzt die Hintergründe, dass die einfach beschlossen haben mit einer Mehrheit von 85-70, muss ich jetzt erklären, was haben die jetzt eigentlich beschlossen und was bedeutet das für mich als Bürger in Deutschland? Wie betrifft das mich? Und diese Erklärfunktion, die finden Sie so im Internet nicht.
Also verliert im Prinzip die Zeitung ihre englische Beschreibung, Newspaper zu sein, sondern muss einfach ein Background-Paper werden?
Sie sagen es richtig. Wenn wir das Paper retten wollen, dann müssen wir News wegnehmen.
Carlo Imbon, der Erfinder des Reader Scan.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist das Medienmagazin Abo in der ARD Audiothek. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Aber ich freue mich auch, wenn Sie live am Radio dabei sind, immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.